Ja, jetzt hätte ich noch meine erste Folie. Sei da, entweder hat man etwas zu sagen oder man hat eine PowerPoint. Gut. Die Folie habt ihr schon mal gesehen, einfach ohne das Datum. Am 15. Mai 2016 hat Hans-Peter Nufer da eine Predigt über die Josua. Und er hat von diesen Steinen geredet, die sie haben sollen, aus dem Jordan rausnehmen. Mit dem Jordan haben sie solle Steine fassen und einen Gedenkaltar aufrichten, dass Gott sie durch den Jordan durchgeführt hat ins verheißene Land. Und Hans-Peter hat uns damals den Auftrag gegeben, auch so Steine als ein Zeugnis von dem, was Gott in unserem Leben tun hat, da vorne anzutun. Einige waren schon gehorsam. Und ich bin jetzt heute Morgen gehorsam. Wir haben das schön aufgespart. Und zwar bin ich besonders gehorsam. Der Hans-Peter hat gesagt, es sind extra Männer angestellt worden, die mussten einen Stein holen. Also er hat gesagt, ein Stein so schwer, dass er einen Magen hätte können tragen. Ich weiß nicht, ob ihr nicht zuhört bei der Predigt oder ob ihr alles Schwächlinge sind. Ja, nun, wie auch immer, der Stein ist heute Morgen so die Grundlage von meiner Predigt. Aber es geht nicht gut, ich muss ihn legen. Da stehen die ganzen Bibelstellen drauf. Er ist aus dem Gewässer, wo ihr werdet drüber ziehen als Effige Goldach. Das ist nicht der Jordan. Das ist nicht einmal die Goldach. Das ist nur der Dorfbach. Also, was ihr da und was wir da im Glauben vollbringen, von da an den See abzuzügeln, das ist noch nicht der Durchzug durch den Jordan, aber wenigstens der Durchzug durch den Dorfbach. Und Hans-Peter hat gesagt, man müsse den Stein aus der Mitte von dem Fluss holen. Und ich habe das gemacht. Ich zeige euch still. Da aus der Mitte, da fehlt er, genau da fehlt der Stein. Also das ist ein Stein aus dem Dorfbach. Und er erinnert an das, was Gott in dieser Gemeinde tun hat, an das, was Gott auch in meinem Leben tun hat. Ich möchte meine Predigt mit diesen drei Worten überschreiben. Es ist so ein Resümee von meinem Dienst, von 16 Jahren da, 15 oder 16 Jahren da in Goldach. Gott ist treu. Wenn ich alles zusammenfassen müsste, was ich in dieser Zeit erlebt habe, dann könnte ich es auf diesen Satz bringen. Das ist das, was mich am meisten beeindruckt. Gott ist treu. Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen. Denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Finden wir in 5. Buch Mose Deuteronomium 32, Vers 4. Im Hebräischen bedeutet das Wort Glaube, und alle, die die letzten Monate nicht da waren, ich habe ja letzten Sonntag, wo ich predigt habe, meine Predigtreihe über das Thema Glaube abgeschlossen. Glaube bedeutet im Hebräischen, sich auf die Treue eines anderen, in dem Fall sich auf die Treue Gottes zu verlassen. Eigentlich bedeutet es noch mehr, der Treue von Gott mit meiner Treue zu antworten. Glaube bedeutet, sich festmachen in Gott oder in Gott seinen Stand nehmen. Deshalb, wenn ich denke, ich bringe einen größeren Stein, es ist auch immer nur noch ein Symbol für das, was da steht. Er ist ein Fels. Ein Fels hat etwas, was unverrückbar ist. Ein Fels steht in der Brandung, sagt mir. Ein Fels, der kann kommen, was der will. Er kann selbst ein Erdbeben kommen. Ein Berg stürzt nicht einfach um. Er steht. Darauf kannst du dich stellen. Die Grundlage von allem Glauben ist die Treue von Gott. dass du dich 100% auf ihn kannst verlassen. Im Hebräerbrief wird der Glaube so auch deutet, der Glaube von der Sarah. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Auf was hat Sarah ihren Glaube gegründet? Auf die Treue von Gott. Sie einfach gewusst hat, dem Gott kann ich vertrauen, auf den Gott kann ich bauen. Er ist ein Fels und er wird nicht wanken. Haben wir da aufgeschrieben, es steht nie in Frage, ob Gott treu ist, sondern nur wenn und wie seine Treue in meinem Leben, in deinem Leben, im Leben von dieser Gemeinde, von diesem Dorf offenbar wird. Nur das ist die Frage. Ob Gott treu ist, steht außer jeder Frage. Es ist nur eine Frage, wann wird es sichtbar? Manchmal sind wir in einem Spannungsfeld, dass wir glauben, dass Gott treu ist und dass wir sogar an Versprechen von ihm glauben, die er uns gegeben hat. Wir sehen aber noch nicht, dass sie sich erfüllt haben. Das ist eigentlich gerade das, was Glauben ausmacht. Glauben steht auf der Treue, auch wenn sie noch nicht sieht, dass es sich schon verwirklicht hat, was Gott versprochen hat. Die Gewissheit von der Treue von Gott ist die Grundlage von dem beharrlichen Glauben. Der Hans-Peter hat gesagt, ich hätte so einen starken Glauben, oder das hätte ihn beeindruckt. Man sieht ja vielleicht immer nur das, was außen dran ist, und das weiß er auch. Dass in mir innen ganz oft die Zweifel und Kämpfe sind. Und das beharrliche Glauben nicht bedeutet, ich stehe auf dem Fels wie ein betoniertes Haus, sondern ich stehe auf dem Fels als Mensch und da kommen die Brandungen und die rühren mich manchmal fast um. Aber ich finde immer wieder Halt, weil der Fels wankt nicht. Ich habe immer einen Referenzpunkt, auf dem ich wieder zur Ruhe komme. So hat Gott sich auch Glauben vorgestellt. Bau dein Leben auf den Felsen. Das Zweite, Gott ist treu. Bau dein Leben auf seine Verheißungen. Wenn ich zurückschaue auf die 15 Jahre oder insgesamt 22 Jahre, wo ich im Dienst stehe als Pastor, dann möchte ich sagen, auf Gottes Wort ist hundertprozentig Verlass. Was Gott sagt, das tut er auch. Der Hans-Peter hat uns mit uns durch die ganze Geschichte von Josua durchgegangen und die eine Predigt ist auch das Wort vom Josua zur Sprache kam. Josua 23, Vers 14. Ihr aber sollt mit ganzem Herzen und ganzer Seele erkennen, dass von all den Zusagen, die der Herr, euer Gott, euch gegeben hat, keine einzige ausgeblieben ist. Alle sind eingetroffen. Keine einzige von ihnen ist ausgeblieben. Das sagt Josua rückblickend auf sein Leben. Er hat dort auch so einen Abschiedsmoment und schaut zurück und resümiert und sagt, hey, wann hat Gott mich eigentlich enttäuscht? Und er kommt zum Schluss. Gottes Zusagen haben mich nie enttäuscht. Es ist nicht alles per Fingerschnips geschehen. Aber wenn ich zurückschaue, dann hat Gott seine Zusagen an mich eingehalten. Jesus bestätigt das in Matthäus 5, Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Die Juden haben mit dem Gesetz einfach das ganze Alte Testament bezeichnet. Das ist das ein Wort Gottes, das sie zur Verfügung hatten. Jesus sagt dort, es wird nichts von dem, was Gott gesagt hat, vergehen. Es wird alles in Erfüllung gehen. möchte dich ermutigen, bau dein Leben auf Gottes Zusagen. Wir nennen das auch Verheißungen, Versprechen von Gott. Überleg genau, auf was vertraue ich wirklich. Es lohnt sich, auf eins zu vertrauen, und das sind Zusagen von Gott. Der Hans-Peter und ich haben uns nicht abgesprochen, aber er hat so vorgestrichen, das Thema Finanzen. Und klar, das Thema Finanzen liegt mir ein Stück weit als Banker, Ex-Banker, sehr nahe. Aber ich glaube, das ist nicht der Grund, warum es mir auch ein grosses Anliegen war, hier in der Gemeinde, das Thema Finanzen in einem Geist vom Vertrauen anzuschauen und nicht in einem Geist von der Angst. Das Wort: trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Das Wort ist schon entscheidend gewesen im Moment, wo Gott mich berufen hat, aus einem sehr erfolgreichen Job in der Bank mit Karriereaussichten in den Dienst als Pastor. Ich bin auch im Land ähnlich dem Bodensee aufgewachsen, im Land der Sparer und Häuslebauer. Und mein Ziel war, ob ihr das jetzt glaubt oder nicht, das ist fast wahnsinnig heute, wenn man das überlegt. Ich habe mit 17 angefangen zu sparen für ein Haus. Weil dort, wo ich herkomme, baut man zuerst ein Haus und dann sucht man sich eine Frau. Und eigentlich war mein Traum und mein innerer Schwur, mit 25 habe ich ein Haus. Und viele von meinen Kollegen auf der Bank, die haben das wirklich geschafft. Wir haben uns nicht zuerst ein Auto gekauft, zuerst haben wir ein Haus gebaut. Oder? Das war noch richtig traditionell gewesen. Wo ich mich berufen in Dienst, habe ich mich entscheiden, diesen Traum aufzugeben. Weil ich gewusst habe, jetzt werde ich all das Geld, das ich gespart habe, den grössten Teil werde ich jetzt für mein Studium ausgeben. Und danach werde ich zuerst mal nichts haben und als Pastor werde ich nicht mehr so viel verdienen, dass ich mir ein Haus leisten kann. Später bin ich mit meiner Frau zusammen noch ein weiteres Jahr studieren in Beatenberg. Und wo wir aufgehört haben, dort sind wir wirklich pleite gewesen. Also echt pleite. Wo wir nach Dietlingen gezogen sind, haben wir eine Wohnung gemietet, die 1650 Franken kostet für 3,5 Zimmer. Der erste Lohn war noch nicht da gewesen. Wir haben zum Glück die Miete auch noch nicht im Voraus zahlen müssen. Aber wir sind wirklich pleite gewesen. Und dann haben wir durch unser ganzes Leben, von damals bis heute, erlebt, dass das wahr ist, was Gott da sagt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Das ist nicht mehr das Wesentliche, was dann noch kommt. Das ist einfach nur eine Zugabe von Gott. Wir haben erlebt, in der ersten Woche, wo wir dort in Dietlingen gewohnt haben, dass eine Nachbarin zu uns kommt, mit zwei grossen Korbsäcken oder Mikrosäcken, voller Brot und feine Sachen, und gefragt hat, könnt ihr das brauchen? Und wir haben dann am Anfang nicht gecheckt, was es auf sich hat. Wir haben dann gemerkt, sie schafft in einer Grossbäckerei, und am Schluss, wenn so alles weg ist, dann dürfen sich die Mitarbeiter dort einfach noch mitnehmen, was noch vorig ist. Und wir haben dann Woche für Woche, manchmal Tag für Tag erlebt, dass sie kommt mit diesen Säcken. Und wir haben dann schon im Spass gesagt, unser Rabe kommt wieder. Weil der Elia ist damals in der Hungersnot versorgt worden von einem Rabe, der ihm immer Brot gebracht hat. Wir haben ganz praktisch in unserem Leben erlebt, dass Gott für uns sorgt. Und dass es nicht darauf ankommt, dass wir alles im Griff haben müssen. Das hat uns geprägt, bis in unsere Zeit hinein. Wo wir nach Goldach gekommen sind, sind wir einmal wieder pleite gewesen. Pleite in dem Sinn, dass die Wohnung, die wir vorher hatten, und unseren Lohn in der vorigen Gemeinde einfach nicht im Verhältnis gewesen sind. Wir hatten 3 Kinder und konnten in dieser 3,5-Zimmer-Wohnung nicht mehr leben. Wir sind dann für 1,5 Jahre in eine andere Wohnung. Die hat sage und schreibe 2.300 Franken kostet. Und kaum sind wir rein gewesen, haben wir Änderungskündigung bekommen auf 2.600 Franken. Und so sind wir da angekommen und hatten nicht mehr viel gehabt. Und 4 Jahre später sind wir in die Weide verzügelt, in ein eigenes Haus. Gott hat uns innerhalb von 24 Stunden 60'000 Franken geschenkt, um die Anzahlung für das Haus zu machen. Und das Haus haben wir zu einem extrem günstigen Preis bekommen, wo heute jeder würde sich darüber freuen. Gott hat all das hinzugefügt, wo wir uns gar nicht erträumt hätten. Weil Gott ein Gott von der Versorgung ist. Er versorgt seine Kinder, wie ein Vater seine Kinder versorgt. Und er tut das, weil er uns liebt. Und er hält das ein, weil er es versprochen hat. Bau dein Leben auf Gottes Verheißungen. Das ist nur eine von hunderten Verheißungen, die man in der Bibel findet, wo Gott uns zusagt. Warum sage ich gerade das ausgerechnet heute Morgen? Es wird prozentual ein bisschen zu viel vom Geld geredet heute Morgen. Aber wir haben uns nicht abgesprochen. Deshalb, weil wir leben in einer Zeit vom Materialismus. Und ich glaube tatsächlich, dass der Materialismus eine der grössten Gefahren für unseren Glauben darstellt. Der Materialismus ist der moderne Baal. Baal, das ist einer von den Göttern, wo das Volk Israel immer wieder umgeschwenkt ist und ihnen nachgelaufen ist. Und ich glaube, Materialismus ist einer von den modernen Göttern. Und wir müssen uns unsere Unabhängigkeit von dem Materialismus immer wieder neu erkämpfen. Und es geht nur durch eins, indem wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Und indem wir lernen, seine Verheißungen auch gehorsam zu sein. Denn in dieser Verheißung ist das, dass Gott sagt, vertrau du mir zuerst. Und dann wirst du meine Treue erleben. Mein Vertrauen ist die Antwort auf seine Treue. Und doch gebe ich dir Antwort manchmal, ohne zu sehen, was am Ende rauskommt. Eben weil ich vertraue. Ich glaube, dass auf euch als Gemeinde wieder Zeiten werden kommen, wo ihr finanziell herausgefordert sind. Und ich möchte euch verraten, was hinter dem steckt, was der Hans-Peter erzählt hat. Ich war oft in meinem Büro auf meinen Knien und habe gebetet für die Finanzen dieser Gemeinde, aber vielmehr für den Glauben dieser Gemeinde. Und ich habe ganz oft in meiner Stille, in meinem Büro gebetet, so in dem Sinn, Gott, ich bin nicht bereit, meine Knie zu beugen vor einem Mammon. Wenn es wieder um eine Finanzdiskussion gegangen ist, dann ist mir wichtig, das Geld hat keine Entscheidungsmacht, sondern es geht um das, was Gott will. Und das, was er will, das finanziert er auch. Und das ist der Fokus, wo man immer wieder braucht. Es werdet unter euch eines Tages Leute führen stehen und sagen, aber liebe Leute, ihr könnt nicht rechnen. Und sie werden euch sagen, a Quadrat plus b Quadrat ist gleich c Quadrat. Haben wir alle gelernt in der Schule. Und ich sage, das ist richtig. Macht eure Budget nach der Mathematik, so wie ihr sie gelernt habt. Aber vergesst eine Variable nicht in dieser Gleichung. Ich sage euch noch eine andere Gleichung, nämlich die Logik vom Reich Gottes. A Quadrat plus B Quadrat plus V Quadrat gleich W Quadrat. Kommen wir da noch raus? Ich übersetze es euch. A Quadrat plus B Quadrat, das sind irgendwelche Variablen, könnt ihr einsetzen, was ihr wollt. V Quadrat ist die Verheißung im Quadrat. Ergibt gleich W Quadrat. Wunder im Quadrat. Wenn wir nicht lernen, dass die Mathematik vom Reich Gottes anders funktioniert, dann werden wir so Sachen, wie wir jetzt gerade im Moment erleben, nicht erleben. weil nach menschlicher Logik ist es nicht möglich, dass eine Gemeinde mit so wenig Leuten innerhalb so kurzer Zeit ein Budget, ein laufendes zusammenlegen und daneben noch 150'000 Franken für einen Umbau. Das ist menschlich gesehen nicht möglich, das weiß ich. Aber bei Gott ist es möglich. Und ich glaube, dass die sich daran beteiligen, werden die Formeln in ihrem eigenen Leben wieder erleben. Das ist schön. Gottes Verheißungen sind positiv, tönen gut. Und oft immer Verheißungen auch nur mit Positivem verbinden. Aber Gottes Verheißungen sind in jeder Hinsicht verlässlich. Der nächste Vers beim Josua, nachdem er über Gottes Treue und Zusage redet, sagt er, wie aber die bisherige Zusage, bisher jede Zusage, die der Herr, euer Gott, euch gegeben hat, eingetroffen ist, so wird der Herr, euer Gott, künftig jede Drohung gegen euch verwirklichen, bis er euch aus diesem schönen Land hinweggerafft hat, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat. Josua 23, Vers 15. Dürfen wir so etwas sagen, einem Abschied? Furchtbar. Ich möchte einfach an dieser Stelle deutlich machen, Gottes Wort ist in jeder Hinsicht verlässlich. Es gilt auch für seine Warnungen. Und als ich in den letzten Wochen zurückgedacht habe in meinem Dienst, ist mir aufgefallen, manchmal in meinem Dienst habe ich auch Menschen gewarnt. Gewarnt ihre grosse Eindringlichkeit vor einem Weg, der definitiv ein falscher Weg war. Und manche haben die Warnung gehört und haben drauf gehört. Nicht, dass man auf mich hören müsste, aber wir müssen auf Gottes Wort hören. Und manche sind ihren eigenen Weg gegangen und haben viel, viel Schmerz erlitten. Viel Schmerz, weil wahr geworden ist, was Gott verheißen hat. Und wenn ich heute zurückdenke, dann sind es die Sachen, die mich auch schmerzen. Schmerzen, wo ich mich frage, habe ich zu wenig Liebe gezeigt an den Menschen, dass sie es zu wenig können verstehen. Habe ich mich zu wenig gekümmert um Menschen, dass sie so ihren Weg weitergegangen sind. Paulus sagt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ich glaube, in Zukunft schauen alle Christen in Europa, weltweit, wir stehen vor grossen Herausforderungen. Eine von diesen grossen Herausforderungen sind die ethischen Fragen. Die ethischen Fragen, die heute auch in der christlichen Welt mit folgendem Satz angegangen werden, sollte Gott gesagt haben. Hat Gott das wirklich ernst gemeint? Das ist doch bierenweich. Oder? Gottes Gebot sind doch bierenweich, das kann doch heute niemand mehr einhalten. Und so wird heute manches einfach preisgegeben und abgeschafft, nicht ohne Folge. Und das Zweite ist eine gewisse Verharmlosung von Gott als ein Gott, der eben nur die gute Seite hat, nur Liebe ist. Aber liebe Leute, in der Liebe steckt auch der Anspruch nach Gerechtigkeit. Das geht gar nicht anders. Von dem her gesehen hat Gott die beiden Seiten. Das bringt uns zum nächsten Punkt. Wer in der Realität von Gottes Anspruch leben will und zugleich ehrlich sein vor sich selber, der könnte verzweifeln. Weil er merkt, dass er dem Anspruch von Gottes Gebot nie genügen kann. Und da gibt es nur zwei Wege, oder man kann sagen, es gibt nur drei Wege, mit dem umzugehen. Das Erste, wir schaffen Gottes Gebot ab. Das Zweite, wir heucheln uns gegenseitig etwas vor, als würden wir einhalten, was Gott von uns verlangt. Und beides sind ihr Weg, die zur Genüge gegangen worden sind, auch in der Christenheit. Der dritte Schlüssel liegt in der Vergebung. Er liegt in der Treue von Gott. Er liegt dort drin, dass Gott uns treu ist, wenn wir untreu werden.
Das ist der Schlüssel. Ich habe in den letzten Tagen ein Lied gehört, das stammt aus den 90er Jahren. What can I do to make you love me? So ein Liebeslied. What can I do to make you love me? Was kann ich tun, damit du mich liebst? Wisst ihr, was die Antwort ist von Gott? Gar nicht. Weil ich liebe dich. Schon bevor du darüber nachgedacht hast, dass du meine Liebe brauchst. Du kannst eben nichts tun, damit Gott dich liebt. Er liebt dich von sich aus. Er liebt dich, weil er dich liebt. Und er ist dir treu, weil er dir treu ist. Nicht aufgrund von deinen Taten. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich habe ein Zitat gelesen von Ulrich Parzani, das mich persönlich sehr angesprochen hat. Alle von uns, die im Schaufenster arbeiten, Prediger, Evangelisten, Leiter, produzieren mehr als andere Christenmenschen Gründe, deren wegen Jesus uns kündigen müsste. Deshalb gibt es keine wohltuendere Erfahrung des Evangeliums im Leben eines Mitarbeiters und einer Mitarbeiterin, als nach dem Versagen die Erneuerung der Berufung zu erfahren. Ja, ich gebrauche dich weiter. Du sollst mein Prediger bleiben. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich da vorne stehe. Der einzige Grund ist die Gnade von Gott. Nicht, dass ich seinem Anspruch genüge, sondern dass er treu ist, wo ich untreu geworden bin. Die Treue oder das Versagen betrifft nicht nur unsere Beziehung zu Gott, es betrifft auch unsere Beziehungen untereinander. Deshalb lebt dein Leben aus der Kraft der Vergebung in der Beziehung zu Gott und in der Beziehung zu deinen Mitmenschen. Ich habe da aufgeschrieben, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig mit einer Klage, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Die Gemeinde muss der Ort sein, wo Vergebung über die Forderung vom Gesetz triumphiert. Das ist gemeint. Gemeinde ist der Ort, wo die Vergebung triumphiert. Für das müssen wir Gottes Normen und Gebote nicht abschaffen. Aber für das brauchen wir Jesus Christus als der Gekreuzigte und Auferstandene, wo uns durch seine Vergebung die Chance gibt, Gemeinschaft zu schaffen und zu erleben. Gott ist treu, deshalb schaut zuversichtlich in die Zukunft. Im Hebräerbrief lesen wir, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Der Hans-Peter gesagt, ich sei ein Optimist. Wisst ihr, warum ich ein Optimist bin? Weil ich das Buch schon fertig gelesen. Es kommt gut. Ich bin nicht der Typ, der so Filme mag, die extrem spannend sind und manchmal habe ich mir es erlaubt, erst mal das Ende anzuschauen. Zum schauen, ob ich den Film verkrafte. Und liebe Leute, genau das Gleiche mache ich mit meinem Leben. Genau das Gleiche mache ich in Bezug auf die Gemeinde. Ich habe gelesen, wie die Story ausgeht. Leset die Bibel fertig. Wenn ihr das gelesen habt, wie die ganze Story ausgeht, dann werdet ihr zu Optimisten. Es kommt gut. Es ist nicht so, dass wir Christen müssen die sein, die ständig Trübsal blasen, sondern, wie es im Hebräerbrief heisst, eigentlich das Wesen von unserem ganzen Glaubensverkündigung ist Hoffnung. Hoffnung, weil das Beste noch kommt. Ich war vorher sehr berührt, als wir die Bilder angeschaut haben und ich den Peter Kegi auf diesen Bildern gesehen habe. Weil der Peter Kegi ist schon dort, wo wir alle hinwollen. in das ewige Leben. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Das ist unsere nächste Frage, wenn wir in Zukunft durchgehen. Ja, werdet mir denn den Weg bis dort an überstehen? Ja, du wirst. Weißt du warum? Weil Gott treu ist. Gott ist treu. Er wird dich dort anbringen. Der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Gott ist treu. Was er angefangen hat, das wird er auch zu Ende führen. Der Paulus sagt in Philipper 1, Vers 6, ich bin ebenso guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, wird es auch vollenden auf den Tag Christi. Ich kann mich gut erinnern, also Zeiten, wo ich Theologie studiert habe und ganz viele Zweifel hatte. Extrem viele Zweifel, vor allem an mir selber. Ich habe so angefangen zu verstehen, dass es an Gott liegt, dass ich ihn überhaupt kenne, dass er mich gesucht hat, dass nicht ich ihn gesucht habe. Aber ich habe gedacht, ja, jetzt hast du das Geschenk. Aber wer garantiert dir, dass du das Geschenk auch ins Ziel wirst bringen? Und ich bin sehr viel von Angst bewegt, von der Angst, das wieder können zu verlieren, was Gott mir geschenkt hat. Bis ich den Vers gelesen habe. Ich bin ebenso guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Wenn das wahr ist, dass Gott der Anfänger von meinem Glauben ist, dann wird er auch der Vollender von meinem Glauben sein. Und wenn es wahr ist, dass Gott der Anfänger von dieser Gemeinde ist, dann wird er auch der Vollender von dieser Gemeinde sein. Ganz einfach. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag des Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Und Silke und mich und meine Familie auch. Dem treuen Gott befehle ich euch an. Und deshalb gehe ich nicht mit Furcht und Angst vor dem Ort, weil ich weiß, der Gott, der bis jetzt da war, wird auch weiter da sein. Und er wird auch mit uns weitergehen. Gott selbst, der Gott des Friedens, möge euch geben, ein völlig geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euch ganz nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts Tadelnswertes an euch sei. Der euch berufen hat, er ist treu. Er wird euch auch ans Ziel bringen. Amen.